Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr waren wir gerade am Start einer Serie, mit der wir uns beschäftigt haben. Und da ging es darum, Riesen, also zu besiegen und zu lernen, was sind es eigentlich für Riesen, für Blockaden, die uns im Weg stehen, in die Berufung hineinzuwachsen, die Gott für uns hat. Und ich möchte nochmal einen Punkt so ein bisschen aufgreifen, den ich da ganz wichtig finde und ganz zentral finde. Vielleicht nochmal so ein bisschen als Erinnerung, aber ich glaube, es gibt einfach auch nochmal eine neue Tiefe. Und zwar, ich glaube, also in dieser Serie war ein Schwerpunkt, dass es häufig Blockaden in uns sind, die uns die Kraft rauben, die uns die Perspektive rauben für die Berufung, die Gott ja, für mein Leben hat, für dein Leben hat. Und um eine so eine Blockade soll es heute gehen, die sich ja auch ganz stark auf unser Bild von Gott bezieht. Und das hängt so ein bisschen mit der Frage zusammen, ist Gott wirklich gut? Liebt Gott wirklich? Und ich hoffe, dass, oder ja, ich hoffe und mein Gebet ist, dass es bei einigen heute vielleicht so ein Stück so eine Blockade fällt, wo diese Frage dahinter steht, ist Gott wirklich gut? Und wo dann ein Ausrufezeichen kommt, ja, Gott ist wirklich gut, Gott liebt. Und ich glaube, dass eine Veränderung dieses Gottesbildes ganz große Auswirkungen haben kann. Und deswegen will ich das mit euch anschauen. Ich habe diese Serie, da war die Grundlage ein Buch von Leif Hedlund. Und ich habe mir vor kurzem ein anderes Buch von ihm noch geholt, das er vorher geschrieben hat. Und da hat er eine interessante Frage gestellt. Er hat die Frage gestellt, was ist der Kern von Gottes Persönlichkeit? Also das Buch, das ich da gelesen habe, heißt Seeing Through Heaven's Eyes. Also was ist der Kern von Gottes Persönlichkeit? Und er fragt, ist es die Allmacht Gottes? Oder ist der Kern von Gottes Persönlichkeit, Gottes Charakter, seine Heiligkeit? Oder Gottes Gerechtigkeit? Oder ist es die Liebe? Welches Bild hast du von Gott? Welcher Anteil überwiegt bei dir? Und ich glaube, dass dieses Gottesbild, das du hast, je nachdem, welche Schwerpunkte das hat Auswirkungen auf dein Leben. Einfach kleines Beispiel. Angenommen, du hast die Allmacht im Fokus. Gott ist allmächtig. Dann ist es andersrum. Unterlagen sind schlecht. Genau. Angenommen, du hast Gottes Heiligkeit im Fokus, so wollte ich sagen. So, dann ist es immer wieder schwierig für uns, diese Gottes Heiligkeit so wirklich zu erreichen, daran zu kommen. Das heißt, dir fällt es schwer, Gott wirklich nah zu sein, weil du kommst nicht an diesen Standard von Gott ran. Und dann bist du vielleicht enttäuscht, weil du von dir selbst enttäuscht, weil du denkst, Gott ist enttäuscht von mir, weil ich es nicht schaffe. Also irgendwie ist Gott bei diesem Gottesbild dann weit entfernt, wenn ich diese Gottesheiligkeit so im Fokus habe. Und Leif Hedlund sagt, es ist die Liebe. Die Liebe ist der Kern von Gottes Charakter. Und was ist Allmacht ohne Liebe? Ja, allmächtig, aber vielleicht unberechenbar. Was wäre Heiligkeit ohne Liebe? Ich glaube, es ist ein Stück unnahbar, wie in dem Beispiel gerade. Und was ist Gerechtigkeit ohne Liebe? Ich glaube, relativ hart. Also ich glaube, die Liebe macht all diese anderen Eigenschaften von Gott, die absolut wahr sind und ganz zentral und wichtig sind, die erfüllt die macht die bildet das Fundament davon. Und ich möchte euch eine Bibelstelle dazu vorlesen, zu der Liebe Gottes, die ja ein Stück im Fokus da steht, und zwar aus dem ersten Johannesevangelium und dem vierten Kapitel, ab Vers 7. Da steht, liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Wie sieht denn diese Liebe eigentlich aus? Wenn die Liebe der Kern von Gottes Persönlichkeit ist, wie kann die beschrieben werden? Und dazu möchte ich mit euch auf eine andere Bibelstelle schauen. Eine ganz bekannte Bibelstelle im 1. Korintherbrief ab Kapitel 13 oder in Kapitel 13. Das ist eine ganz berühmte Stelle, die häufig auf Hochzeiten vorgelesen wird, weil eben die Liebe so schön beschrieben wird. Aber eigentlich ist diese Stelle häufig so ein bisschen aus dem Kontext gerissen, denn eigentlich geht es im Kapitel davor, im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes, geht es um geistliche Gaben. Und zwar ganz besonders im Speziellen um die prophetische Gabe. Und wo Paulus der Gemeinde in Korinth schreibt, dass diese ganzen geistlichen Gaben wertlos sind, wenn sie nicht in Liebe ausgeführt werden. Und mit diesem Fokus, dieser Fokus liegt eigentlich in diesem Kapitel zugrunde. Und ich möchte jetzt mal diese Eigenschaften, wie Gott dort beschrieben wird, auf Gott beziehen und sagen, wenn Gott die Liebe ist, dann lass uns doch mal schauen, wie Gott dort beschrieben wird, wie Gottes Liebe dort beschrieben wird, wie das Wesen der Liebe ist. Und zwar lese ich vorab Vers 4. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Ich fange mal an mit, die Liebe ist geduldig. Gott ist geduldig mit dir, auch wenn du vielleicht ungeduldig mit dir selbst bist, weil du die Geduld vielleicht mit dir aufgegeben hast. Gott lässt dich Fehler machen. Gott gibt dir Zeit. Gott hat Geduld. Die Liebe ist selbstlos. Die sucht nicht den eigenen Vorteil. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen, so wie das ist, Vater und Mutter zu sein. Also ich bin jetzt seit 7 Jahren Vater, inzwischen von 3 Kindern. Und ich hätte ganz bestimmt ein etwas einfacheres Leben, wenn ich keine Kinder hätte. Aber es würde eben auch was ganz Entscheidendes in meinem Leben fehlen. Ich will meine Kinder nicht missen. Auch wenn es bedeutet, dass ich als Vater immer wieder meine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen muss. Hinter die Familie, hinter meine Kinder. Und da bleibt nicht viel Zeit für Hobby oder wie auch immer. Aber trotzdem will ich es nicht missen. Und ich glaube, man kann das gut auf Gott übertragen. Gott ist selbstlos. Er hätte, glaube ich, auch oft ein ganz viel einfacheres Leben, wenn er uns Menschen nicht geschaffen hätte. Er hätte bestimmt auch einen Haufen weniger Sorgen. Und am Kreuz hat Jesus seine Bedürfnisse maximal hinten angestellt, damit wir mit Gott versöhnt sein können. Gott hat diese Welt und uns Menschen aus Liebe motiviert geschaffen und mit Liebe erschaffen. Er wollte Gegenüber haben und hat den Preis dafür auf sich genommen, was das bedeutet. Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Deswegen hat er uns erschaffen. Sonst hätte Jesus ja auch im Himmel bleiben können und hätte nicht auf die Erde gemusst. Und Jesus, der sagt im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung, da betet er, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also mach, dass ich nicht ans Kreuz gehen muss und diesen Schmerz ertragen muss. Und dann sagt er aber den nächsten Satz, aber dein Wille geschehe, Also er ist bereit, seine eigenen Bedürfnisse maximal hinten anzustellen und sich hinzugeben für uns, für dich und für mich. Gottes Liebe ist selbstlos. Gottes Liebe ist gütig. Sie sucht das Gute. Ich habe mal nachgeguckt, was gut denn eigentlich bedeutet, und zwar im Hebräischen. Da gibt es ein Wort, das heißt top. Ich kann kein Hebräisch, ich kann es jetzt nur, so wie ich es im Sprachwörterbuch nachgeschaut habe, sagen. Und dieses Wort hat einen ganz reichen Bedeutungsschatz. Und kann man eigentlich zusammenfassen mit: alles, was dem Leben förderlich ist, das ist gut. Und auf der anderen Seite, alles, was dem Leben schädlich ist, das ist böse. Und Jesus sagt an einer Stelle im Markus-Evangelium, im 10. Kapitel, Vers 18, da sagt er: nur einer ist gut, Gott. Also, Jesus sagt im Prinzip, dass alles, was gut ist, alles, was dem Leben förderlich ist, das kommt von Gott. Und nichts, was dem Leben schädlich ist, kommt von Gott. Und im Neuen Testament, da werden wir gebetsmühlenartig von den verschiedenen Schreibern immer wieder erinnert und ermahnt und ermutigt, das Gute zu tun. Denn damit identifizieren wir uns mit Gott, dessen Charakter das Gute ist, dessen Charakter das beinhaltet, was dem Leben förderlich ist. Wenn wir das Gute tun, dann folgen wir Gott nach. Und Gott freut sich, wenn er sieht, wie du Dinge tust, die dem Leben förderlich sind. Ob das Dinge sind, die deinen eigenen Körper betreffen, deine Seele betreffen, oder ob das Dinge sind, die deine Mitmenschen betreffen oder dein Umfeld betreffen. Gott freut sich daran, wenn er dich dabei sieht. Dann freut sich die Liebe daran, wenn jemand recht handelt. Gott freut sich, wenn du recht handelst. Und es ist immer wieder die Herausforderung für uns, aus Gottes Perspektive zu sehen, was recht ist, was richtig ist. Die Liebe, die gibt nicht auf. Auch wenn deine Herzenstür verschlossen ist, Gott gibt nicht auf. Er bleibt dran. Er versucht es immer wieder. Gott hat uns Menschen nicht aufgegeben. Er hat Jesus zu uns gesandt. Gottes Liebe gibt nicht auf. Und Gottes Liebe, sie vertraut. Gott vertraut dir. Er vertraut dir auch Geheimnisse an. Da müssen wir nur in der Bibel lesen und Dinge lesen, wie zum Beispiel in der Offenbarung, wo Dinge offenbart werden, die noch in der Zukunft liegen. Und das gab es ja auch schon im Alten Testament, dass die Propheten von der Zukunft sprachen und dass Christen oder Menschen, die an Gott glauben, dadurch ermutigt wurden in schweren Zeiten, weil sie gesehen haben, dass Gott hat das schon vorhergesehen und er hat es schon offenbart. Und wir können da, man kriegt dadurch eine andere Perspektive auf die Umstände, in denen man drin ist. Und ich glaube, es ist nicht nur durch Bibel, sondern auch durch den Heiligen Geist, wo Gott uns immer wieder auch Geheimnisse anvertrauen kann und Dinge offenbaren kann, zeigen kann, die wir aus unserem Menschlichen heraus nicht wissen können. Gott schenkt dir selbst dann neues Vertrauen, wenn du es mal missbraucht hast. Er bleibt dran. Gottes Liebe, sie hofft. Gott hat Hoffnung für dich. Wenn du im Schlamassel steckst und dir vielleicht die Suppe auch selber eingebrockt hast, dann sagt Gott nicht: ja, kannst du mal selber auslöffeln. Nein, Gott hofft, dass du da rauskommst. Er sagt nicht: bist ja selbst schuld. Er hofft immer wieder und immer wieder. Und es fällt uns oft auch so schwer, wenn wir in so Situationen sind, wo wir ja manchmal es nicht mehr ertragen können, die Hoffnung aufgeben für Menschen in unserem Umfeld, weil es uns zu schwer wird. Und ich glaube, das ist verständlich. Aber Gottes Liebe ist anders. Die bleibt dran, die hofft weiter. Und Gottes Liebe, sie erträgt. Gott erträgt dich mit allen Fehlern und Macken. Und das wird, glaube ich, mit am deutlichsten in diesem Bild vom verlorenen Sohn, eine Geschichte, die Jesus erzählt. Und dieser verlorene Sohn, der sich das Erbe ausbezahlen lässt und in die Welt rausgeht, im Prinzip mit diesem Ausbezahlen lassen des Erbes sagt: Vater, du bist für mich tot. Rauszieht in die Welt, das Geld verprasst und am Ende ja, ganz niedrig endet. An der niedrigsten Stelle, wo ein Jude enden kann, nämlich als Schweinehirt bei den unreinen Tieren und nicht mehr genug zu essen hat und alle Würde verloren hat, die er eigentlich hatte als Sohn seines Vaters. Und dieser verlorene Sohn, der dann sich entscheidet und sagt, ich will doch lieber als Tagelöhner bei meinem Vater sein, also nicht mehr als Sohn, sondern als Tagelöhner, als hier bei den Schweinen zu sein, da geht es mir doch besser. Und er geht zurück und dieser Vater, der rennt ihm entgegen, was ein Patriarch damals niemals getan hat. Der ist nicht solche Menschen rannten nicht. Und der nimmt diesen stinkenden Ausreißer, der unrein ist, der von den Schweinen kommt, nach Schweinen stinkt, in den Arm, das dürfte er auch nicht tun, ja, und küsst ihn. Dieser Vater, der das Bild ist für Gott, der trägt seinen Verlorenen, der erträgt, dass dieser Sohn diese Entscheidung getroffen hat, ich gehe weg von dir. Und er trägt all das, wie er zurückkommt und nimmt die neu an und setzt die neu ein als Sohn. Gibt ihm seine Stellung zurück. Er trägt, wenn wir Fehler machen und wenn wir mal davonlaufen. Und er gibt uns neue Chancen, neue Möglichkeiten. Und die Liebe, die trägt das Böse nicht nach. Könnte man auch wieder den verlorenen Sohn nehmen. Der verlorene Sohn hat sich vielleicht schwer getan, sich das selbst zu verzeihen, das, was er an Bösen getan hat, auch an seiner Familie, an seinem Vater, auch an seinem Bruder. Aber die Liebe trägt das Böse nicht nach. Gott trägt dir deine Vergangenheit nicht nach, wo du vielleicht schwer tust, dir selbst zu verzeihen. Ja, das ist ganz schön herausfordernd manchmal, wenn wir das so auseinanderdröseln, wie das Wesen von Gottes Liebe ist, wenn wir dann merken, dass wir dieser Liebe Gottes oft selbst im Weg stehen, weil wir uns selbst nicht lieben können oder zumindest Teile von uns. Das sind manchmal wunde Punkte in uns, die uns lieblos machen und die uns schwer tun, ja, in diesem Doppelgebot der Liebe, das Jesus uns gegeben hat, ganz tief reinzuwachsen. Ich finde eigentlich immer Doppelgebot der Liebe. Ich denke immer, es ist ein Dreifachgebot. Gott lieben, den Nächsten lieben, wie dich selbst. Und ich glaube, der dritte, wie dich selbst, ist genauso wichtig. Denn oft ist es so, da wo ich mich selbst nicht liebe, da sehe ich die Fehler in meinem Nächsten. Und dann fällt es mir schwer, den Nächsten zu lieben, der vielleicht ähnliche Macken hat wie ich. Und ich weiß nicht, wo man da am besten anfängt, aber ich glaube, wenn wir Gottes Liebe besser verstehen und verstehen, wie er uns liebt, trotz unserer Fehler und Macken, dann fällt es uns vielleicht leichter, uns selbst anzunehmen, mich selbst anzunehmen und meinen Nächsten anzunehmen. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn wir dieses Bild haben von diesem liebenden Gott, wenn das tiefer in unser Gottesbild reinrutscht. Wenn wir vielleicht auch in der Situation, in der wir drin sind, mit Corona oder wenn wir auf die Welt schauen, wo oft diese Frage man stellen kann, ist Gott wirklich gut? Liebt Gott wirklich, so wie die Welt aussieht? Und ich kann das total gut verstehen, wenn du diese Frage in deinem Herzen hast und ich stelle sie mir auch manchmal. Aber eigentlich habe ich mir gesagt, ich will sie mir nicht mehr stellen. Ich will auf diesem Fundament leben, Gott ist gut. Punkt. Gott will das, was dem Leben förderlich ist. Und ich lasse mich davon nicht ablenken und in die Irre führen von dieser Frage. Und das macht einen Unterschied mit meiner Identifikation mit Gott, mit meinem Gebetsleben, weil ich ihm nicht das Böse und das Schlechte in dieser Welt in die Schuhe schiebe. Ich möchte mal ganz kurz zurückgehen auf aus dem ersten Johannesbrief, was ich vorhin vorgelesen habe, aus Kapitel 4. Und zwar in Vers 11 und 12. Da steht, liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Wir sollen einander lieben. Wir sind dazu herausgefordert. Wir sind ermahnt dazu, einander zu lieben und an den Ecken zu arbeiten, wo uns das schwerfällt. Und niemand hat Gott je gesehen, aber Gottes Liebe wird sichtbar, ich drücke es mal anders aus, wenn wir einander lieben. Die Welt erkennt Gottes Liebe daran, wie wir einander lieben. Das ist herausfordernd. Lasst uns da dranbleiben. Lasst uns da vielleicht auch ganz besonders in dieser aktuellen Zeit dranbleiben, wo es mit Social Distancing und so weiter manchmal ein bisschen schwerer ist, das mit Leben zu füllen. Vielleicht müssen wir uns da neue Wege schenken lassen und kreativ sein, wie wir trotzdem dieser Liebe den Ausdruck verleihen können. Lasst uns dafür kämpfen. Und wo innere Wunden sind, die das schwer machen, lasst uns Heilung suchen. Lasst uns damit zu Gott gehen, zu Menschen suchen, Seelsorge in Anspruch nehmen. Und ich möchte jetzt einfach noch zum Abschluss der Predigt für, ja, ganz besonders für diejenigen jetzt hier beten, stellvertretend, die vielleicht merken, ja, ich will da tiefer hineinwachsen, dieses Gottesbild vom liebenden Vater, von dieser Liebe und von diesem klaren, ja, Gott, du bist gut. Punkt. Danke, Vater, dass du gut bist. Danke, dass dein Wesen die Güte ist. Danke, dass du nicht einfach nur allmächtig bist, sondern dass du liebevoll allmächtig bist. Danke, dass du nicht nur gerecht bist, sondern dass du die Gerechtigkeit in Liebe erfüllst. Und danke, dass du nicht nur heilig bist, sondern dass du dich so sehr sehnst nach der Gemeinschaft mit uns, dass du uns ins Allerheiligste drin haben möchtest, trotz unserer Fehler und Macken, trotz unserer Schuld und Sünde. Danke, dass du selbstlos bist und ans Kreuz gegangen bist für mich, für dich. Und dass du ein neues Leben hast für uns. Danke, dass du uns herausforderst, dir es gleich zu tun, Jesus. Dir nachzufolgen mit der Liebe, die du für deine Mitmenschen hattest, als du hier warst. Und danke, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der uns dazu befähigt und das ermöglicht. Und ich bitte dich jetzt, dass da, wo Blockaden sind, dass du dir zeigst, dass wir sie loswerden können. Sprich du jetzt hier zu jedem Einzelnen. Amen.